Der Visun Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Visun Podcasts. Wir haben länger nichts mehr von uns hören lassen, aber das wird sich jetzt wieder ändern. Wir hatten heute eine wunderschöne Veranstaltung im Rahmen einer Agenturpräsentation. Hat dort Steffen Schwarzkopf von Welt über Trump und die ersten 2 Jahre gesprochen. Und das war ein sehr interessanter und ich glaube auch für viele spannender Vortrag, den wir hier in einem kleinen Zusammenschnitt zur Verfügung stellen wollen. Also viel Spaß damit und bis bald.
Guten Morgen. Wir freuen uns, dass der Raum so voll ist und dass ihr alle so viel Interesse offensichtlich an den USA habt, aber vor allem natürlich an Steffen. Wir sind beide
oder an dem Mann hier hinter mir auch
schon. Oder an dem Mann hier hinter mir. Also es ist kein Foto von Steffen, das sieht man ja. Ne? Also es sieht eindeutig besser aus, finde ich übrigens.
Obwohl ich gealtert bin, ja.
Genau, aber nur ein bisschen. Ja, wir sind der Nachrichtensender, der jetzt seit 1,5 Jahren ungefähr Welt heißt. Was bedeutet, dass wir eine etwas größere Runde drehen. Und dass wir aber immer noch genau auf das setzen, auf das, was wir immer gesetzt haben, einfach auf guten Journalismus und auf Ahnung von dem haben, worüber wir reden. Und heute reden wir über 2 Jahre Trump und fangen direkt an. Steffen, du bist jetzt 3 Jahre in den USA mit Kind und Kegel. Ihr könnt gerne mal in Inside USA reinhören. Das ist unser Podcast. Da erzählt Steffen auch immer, was so abgeht jenseits des Büros und wie man so Kinder in den USA großzieht, was ein bisschen anders ist. Vielleicht redest du gleich ein bisschen drüber. Meine Frage an dich, ganz einfach. Ihr seid 3 Jahre da, 2 Jahre ist dieser Mann Präsident. Wie amerikanisch seid ihr jetzt als Familie eigentlich?
Also ich weiß noch vor allem, dass ich vor 2 Jahren hier war. Deshalb weiß ich das, weil es damals große Aufregung bei uns zu Hause gab. Und da hatte ich hier erzählt, die USA sind extrem gefährlich. Wer von euch oder Ihnen war vor 2 Jahren hier, als ich auch hier war? Man erinnert sich vielleicht noch, mein Sohn, damals 6 Jahre, inzwischen 8 Jahre, wurde von einem Streifenhörnchen gebissen. Dementsprechend musste man in die Notaufnahme. Er hat es überlebt, kann ich sagen. Gestern Nachricht von zu Hause. Er ist in Preußen-Ivy beim Fußballspielen reingefallen. Also giftiger Efeu und hat jetzt überall im ganzen Körper Pickel. Wird er auch überleben, bin ich jedenfalls einigermaßen zuversichtlich. Ansonsten, ich habe ja noch eine Tochter, die ist jetzt 6 Jahre alt. Beide gehen zur amerikanischen Schule und sind doch ziemlich amerikanisiert. Das kann man bei Jette vor allem daran ersehen, dass sie momentan 2 Lieblingslieder hat. Das eine ist The Ants Go Marching, da geht es irgendwie um Ameisen und es regnet und die müssen sich unterstellen. Das andere ist die amerikanische Nationalhymne, wird gerne zu Hause gesungen, wird auch in der Schule immer gesungen. Und ansonsten, wir sind halt auch durch die Kinder amerikanisiert, weil wir, wie Amerikaner es machen, immer am Shutteln sind mit den Kindern. Also die haben Ballett, die haben Schwimmen, die haben Fußball, die haben Boy Scouts, die haben Turnen. Am Wochenende sind 2 bis 3 Geburtstage und vor allem meine Frau ist die ganze Zeit am Hin und Her. Von meiner Frau sieht das auch alles unter sehr touristischen Gesichtspunkten, unseren Amerika-Aufenthalt. War auf einer Farm in Texas, auf einer Ranch, und hat da Cowboy gespielt über Ostern. Jetzt war sie gerade eine Woche wandern in Utah. Und im Sommer, da fliegen wir nach Alaska. Also das ist alles ganz hübsch. In der Schule sind wir auch angekommen. Ich habe da auch inzwischen eine wahnsinnig wichtige Rolle, wie ich letztens festgestellt habe. Da war nämlich Field Day, also es ist so Bundesjugendspiele, Sporttag. Und ich wurde beauftragt, fürs Sackhüpfen verantwortlich zu sein. Habe ich gemeistert. Aber ich hab zuerst auch gelacht, als ich das gehört habe. Aber es ist eigentlich gar nicht zum Lachen, wenn ich das noch ganz kurz erzählen kann. Hat mit Trump gar nichts zu tun. Erzähle ich trotzdem. Wir waren irgendwie 5 Eltern. Und 8 Klassen haben das gemacht. Und Kindergarten hat das gemacht. Und es war gar nicht so einfach. Weil man muss sich vorstellen, da sind 12 Kinder, die gegeneinander antreten. Die ersten 5 qualifizieren sich für die nächste Runde. Alle haben Schuluniform an. Alle kommen auf dich zugehüpft. Alle springen über die Ziellinie und du siehst den ersten vielleicht, den zweiten vielleicht noch, dann hört es zwar auch so ein bisschen auf. Wir haben dann irgendwann den Videobeweis eingeführt, weil es Streitereien gab unter den Kindern. Hat dann aber doch irgendwie geklappt. So, und ansonsten bin ich vor allem tatsächlich mit dem Mann hier beschäftigt. Ich hatte nochmal beim Archiv nachgefragt in den 3 Jahren, die ich jetzt Korrespondent bin, wie viel Schalten habe ich denn gemacht, wie viel Nachtschalten. Das Problem sind ja die 6 Stunden. Zeitdifferenz. Also das heißt, wenn wir Primetime haben hier bei Welt 7 Uhr morgens, ist es bei mir halt 1 Uhr nachts und es sind jetzt 185 Nächte, die ich gearbeitet habe. Dementsprechend auch vor 2 Jahren hier. Sieht vielleicht so aus, als wäre ich vor 10 Jahren hergekommen, weil ich dann doch irgendwie gealtert bin. Das nagt ein bisschen. Einige kennen es von Ihnen. Die Schalten, die mache ich ja von zu Hause inzwischen, nicht mehr aus dem Sender und nicht von unserer Live-Position in Washington, sondern ich gehe ins Spielzimmer runter, immer noch, jede Nacht, unten rum Pyjama, oben rum ordentlich angezogen. Dann stackse ich da irgendwie durch Playmobil und Lego, was am Boden rumliegt, und setze mich vor die Kamera, ab Monitor hinter mir mit dem weißen Haus im Zweifelsfall drauf, 2 Lichter, eine Übertragungseinheit, und dann spiele ich halt Korrespondenz sozusagen. Das ist für meine Frau mal ganz angenehm, weil sie weiß, ich kann inzwischen den schalten, also zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr und zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr und 2 Uhr und 2.30 Uhr, wenn ich den nächsten Schalter habe, kann ich einen Abwasch machen, ich kann die Spülmaschine ausräumen, kann ein bisschen aufräumen und all so wichtige Dinge bügeln und so weiter. Also es hat auch seine Vorteile, nachts wach zu sein, bloß morgens ist man ein bisschen erledigt. So, und jetzt zurück zum Thema Trump.
Genau, und beim Thema Trump stellen wir gleich die direkte Frage. Wir sind kurz oder fast kurz, aus gefühlten Gründen wahrscheinlich fast direkt vor der nächsten Wahl. Und alle das fragen sich, bleibt er oder geht er? Gibt es überhaupt eine Chance, dass er geht? Ist es überhaupt eine Option, Steffen? Was meinst du, Wiederwahl, ja oder nein?
Bitte ich mal um Handzeichen. Wer von euch glaubt, der Mann wird wiedergewählt? Das sind übrigens 1,5 Jahre noch hin. Ja, ich würde sagen, das sind bestimmt die Hälfte oder sowas. Ich würde wahrscheinlich momentan auch zustimmen. Ich wurde vor einem Jahr, vor 2 Jahren gefragt, wann wird er denn endlich quasi aus dem Weißen Haus rausgetragen? Wann haben wir Impeachment, Amtsenthebungsverfahren und so weiter? Der wird doch niemals wiedergewählt. Ich wäre mir da nicht so sicher. Gerade wenn man auch sich die Zahlen anschaut, in den Zustimmungsraten ist Trump eher nach oben gegangen. Also der war lange Zeit irgendwie bei 33%, 34%. Inzwischen ist er bei 46% angekommen. Obama mal zum Vergleich, der ja auch wiedergewählt wurde, der hatte zum gleichen Zeitpunkt 49% Approval Ratings, und das ist nicht so ein Riesenunterschied. Und die entscheidenden Zahlen, die sind aber eigentlich andere, nämlich wenn man schaut, wer von den Republikanern will denn Donald Trump wieder wählen. Bei den Republikanern sind es momentan 86%, das ist ordentlich, und bei den Wählern, die ihn 2016 gewählt haben, da sagen 96%, ich werde den Mann wieder wählen, und das ist eine Bank. In dem Moment, wo quasi sämtliche Voters von damals sagen, ich wähle den wieder, wird es für jeden Demokraten unheimlich schwierig, dagegen anzukämpfen. Die Demokraten haben letztendlich nur eines, sie müssen irgendwie mit Gewalt ihre Wähler zu den Wahlurnen schleppen, um das Ganze umzudrehen. Dann steht und fällt es natürlich auch mit der Frage, wer wird denn Kandidat sein. Und um noch mit ein paar mehr Zahlen zu kommen, wenn man sich die Wirtschaft zum Beispiel anschaut, die Wirtschaft, die funktioniert ganz einfach, da gibt es Quartalszuwachsraten von 3,2%, die Arbeitslosigkeit bei 3,6%, so tief wie seit 50 Jahren nicht mehr. Die Gehälter im Schnitt sind gewachsen, und entscheidend ist für die meisten Leute einfach so die Küchenwirtschaft, wie es heißt. Also was habe ich letztendlich am Ende des Monats in meinem Portemonnaie? Wie ist es mit den Benzinpreisen? Wie ist es mit Lebensmittelpreisen? Und es gibt momentan wenig Gründe für die Amerikaner zu sagen, ach, den will ich einfach nicht mehr. Also ich bin nicht überzeugt davon, aber momentan, es kann natürlich viel passieren, auch in Sachen Iran, in Sachen Außenpolitik, bin ich überzeugt davon, dass er zumindest ziemlich gute Chancen hat, Tatsache wieder gewählt zu werden.
Wenn du die Frage, wenn du sozusagen sagst, er hat gute Chancen, wieder gewählt zu werden, müssen wir uns ja fragen, er macht ja irgendwas richtig. Ich meine, ne, es hat ja jeder sozusagen die Chance, sein Kreuz hinzumachen. Du sagst es, ihr glaubt es alle hier auch, oder ein größerer Teil glaubt es hier, eine Mehrheit. Ich glaube es inzwischen auch. Was macht Trump richtig? Warum geht das genau so für ihn aus?
Also ich glaube, es ist weiter vor allem die Art und Weise, wie er regiert. Das kann für uns, mag das alles befremdlich sein, wie er auf Twitter aktiv ist. Wenn du aber die Leute fragst, dann sind die durchaus der Meinung, dass da immer noch einer ist, der meine Sprache spricht und der einfach mal sagt, wie es läuft. Und der kein Blatt vor den Mund nimmt, der eben nicht das ist, was wir von einem US-Präsidenten erwarten, der höflich ist, der die Alliierten nett behandelt, der zuvorkommend ist, der Europa als Freund sieht und so weiter. Da ist einer, der haut auf den Tisch und sagt, ja, America first, wir zuerst, und alle anderen sind mir relativ egal. Ich war jetzt vor 2 Wochen in Green Bay in Wisconsin, kommt man nicht alle Tage hin. Wenn man da so drüber fliegt mit dem Flugzeug, dann sieht man vor allem nichts. Und ab und zu sieht man eine Farm und es gibt Kühe und es gibt Schweine und es gibt Milch. Und das war es dann letztendlich auch. Aber es ist immer ganz gut, so ein bisschen aus Washington rauszukommen. Weil wenn du in Washington bist, hast du den Eindruck, Trump, der muss morgen das Weiße Haus verlassen. Da sind so irgendwie über 90% sind Demokraten. Wenn du aber ein bisschen rausgehst, schon nach Pennsylvania, da sieht die Welt ein bisschen anders aus. Da hast du bei Trump fahren, da hast du Republikaner. Und in Wisconsin ist das ähnlich. Und da war ich auch bei so einer Make America Great Again Rally. Und das ist ganz interessant, weil wenn du bei Joe Biden zum Beispiel beim Demokraten schaust, da sind dann 200 Leute und irgendwie eine Pappwand, die da aufgebaut ist. Und dann redet er sich eine Dreiviertelstunde in Rage. Bei Trump ist das ein Event. Das ist irgendwie Festtagsstimmung, 10.000 Leute in einer riesigen Basketballhalle mit Vorrednern und Leuten, die da einheizen und Trump, der da gefeiert wird. Und auch da ist es ein befremdlicher Ton, der da angeschlagen wird, aber ein Ton, der bei vielen Amerikanern, zumindest bei den Trump-Wählern, verfängt. Muss man sich so ein bisschen vorstellen, dass zwei Stunden vorher kommen die Leute rein und dann ist der Wahlkampfmanager von Donald Trump da, der erstmal sagt, wo es lang geht und die Leute dann zum Beispiel auffordert, wir singen jetzt mal gemeinsam. Tolle Sache, denke ich mir, was singen sie? CNN sucks. Also 10.000 Leute schreien den Scheiß CNN, du stehst da auf der Pressetribüne mit den anderen Kameraleuten und so weiter, alle fangen an zu pfeifen und dich zu beleidigen. Trotzdem hat man einen gemeinsamen Feind, funktioniert. Dann kommt als nächstes Donald Trump Jr. auf die Bühne und erzählt den Leuten, was denn passiert, wenn die Demokraten das Ruder übernehmen. Die Demokraten wollen euch die Autos wegnehmen, die wollen euch das Flugzeugfliegen verbieten, eure Kühe dürfen nicht mehr purzen. Und die Demokraten wollen euch eure Babys aus dem Bauch rausreißen. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt, das Wahlkampfprogramm der Demokraten, wie es dargestellt wurde. Aber das ist das, was den Leuten da eingehämmert wird. Und dann kommt irgendwann Donald Trump auf die Bühne und macht letztendlich das gleiche Spiel. Also er veralbert, verunglimpft, andere macht sich über andere lustig, sagt, wir sind wieder wer? Die Deutschen, die kommen daher mit ihren Autos, die Autos wollen wir nicht mehr haben. Die ziehen uns alle über den Tisch, so geht es nicht weiter. Und das ist eigentlich das Gleiche, was er jetzt seit drei Jahren macht. Das sind die gleichen Themen, die immer wieder kommen und es sind die gleichen Themen, die letztendlich auch gut funktionieren. Ein Thema, das haben wir jetzt 2 Jahre gehabt, das wenn wir die nächsten 2 Jahre haben, ist zum Beispiel die Mauer und das zieht halt weiter. Ne? Build the wall, das hörst du weiterhin, da ist nicht viel passiert mit der Mauer. De facto wurden ein paar Teile ausgetauscht, es gibt immer noch Streit um die Finanzierung. Das Thema wird aber weiter funktionieren und da muss man dann manchmal auch so einen Schritt zurücktreten und mal gucken, hat er vielleicht möglicherweise mit ein paar Sachen sogar recht. Und wenn wir beim Thema Mauer sind, dann sind wir eben auch beim Thema illegale Immigration. Und da muss man sich mal die Zahlen dann tatsächlich anschauen. Also aus Mexiko in die USA im Januar sind es 60.000 Menschen gewesen, die illegal über die Grenze gelaufen sind. Im Februar waren es 70.000, im März waren es 100.000, im April waren es 110.000. Das sind ordentliche Zahlen. 110.000 Menschen und die Zahlen steigen. Ne? Und die haben letztendlich keine Idee, wie man das stoppen kann. Die werden am Ende des Jahres für dieses Jahr bei 1,5 Millionen illegalen Immigranten landen. Und das sind tatsächlich illegale Grenzübertritte. Und das bedeutet eben auch, dass man da völlig aus dem Ruder läuft mit dem, was man an der Grenze machen kann. Viele werden laufen gelassen, weil man einfach nicht mehr die Kapazitäten hat, die aufzunehmen, Asylverfahren zu machen. Und das ist ein Thema, was die Leute bewegt und wo man auch sagen muss, verständlicherweise. Und Trump argumentiert dann unterm Strich, wir wollen legale Immigranten, ja, aber wir wollen keine illegalen Immigranten. Und das ist ein Thema, was, glaube ich, seine Wähler bewegt, aber das ist auch ein Thema, das demokratische Wähler durchaus umtreibt und das eben auch zu Recht.
Und bei der Frage, was macht er richtig? Was macht er auf jeden Fall anders, ob er es richtig macht, Steffen, oder wie er es macht, kannst du besser beschreiben. Die Außenpolitik von Trump, egal ob es China ist, ob es der Iran ist, ob es da die Mexikaner sind, wir haben gerade über das Thema Mauer geredet, oder ob es auf der anderen Seite sozusagen die Kanadier sind, die ist ja auch, ich sag mal vorsichtig formuliert, außergewöhnlich oder anders, als wir bisher Außenpolitik kannten. Was treibt ihn da an, was meinst du?
Also wir sind ja jetzt gerade beim Thema Iran. Vor allem, ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass Trump keinen Krieg möchte. Also der möchte die Soldaten aus Afghanistan abziehen, aus Syrien abziehen. Der hat kein großes Interesse daran. Das ist auch ein Wahlkampfversprechen. Wir holen unsere Soldaten nach Hause. der hat jetzt kein großes Interesse daran, die Pläne umzusetzen, die es im Verteidigungsministerium zum Beispiel gibt. Liegt schon in der Schublade, 120.000 Soldaten, die entsandt werden könnten in Richtung persischer Golf führenden Krieg. Ich glaube, er will das nicht. Andere in der Administration, die wollen das schon. Zum Beispiel John Bolton, der Sicherheitsberater, Mike Pompeo, der Außenminister. Beides Falken, die durchaus eine Auseinandersetzung einer militärischen im persischen Golf oder gegen den Iran jetzt gar nicht so abgeneigt sind. Trump will das nicht unbedingt, aber für Trump ist alles letztendlich doch ein Krieg. Egal, was er macht, es ist immer ein Kampf. Er möchte grundsätzlich immer gewinnen und das zählt eben auch in der Außenpolitik. Das zählt beim Iran, das zählt aber auch in Fragen des Handelskrieges. China zum Beispiel, gutes Beispiel, wo die Spirale sich weiter und weiter dreht, immer mehr Zölle on top kommen. Das gleiche gilt für Europa. Auch da geht es darum, ein Kräftemessen zu haben. Der braucht immer einen Rivalen, immer einen, mit dem man sich anlegen kann. Und auch das passt eigentlich ganz gut. Also das mit den Zöllen, das ist für viele Farmer bedrohlich inzwischen. Und wirtschaftlich schlägt sich das auch nieder. Man geht davon aus, 0,5% des BIP könnte das letztendlich betreffen. Nichtsdestotrotz, für Trump ist das ein tolles Wahlkampfthema, weil er immer und immer wieder die Chance hat zu sagen, ja, ich kämpfe für euch. Die anderen wollen nicht so, wie wir wollen. Die wollen uns über den Tisch ziehen. Die Deutschen, die ziehen uns über den Tisch. Da gibt es ein Handelsdefizit für uns von über 60 Milliarden Dollar pro Jahr. Das kann nicht sein. Letztendlich verdienen die an uns. Das wollen wir nicht. Also wird da Gas gegeben, wird im Wahlkampf Gas gegeben. Und alles, wo er kämpfen kann, wo er einen Krieg führen kann, ist für Trump toll. Vielleicht noch mal ein Wort zum Iran selbst, weil ich gesagt habe, Trump will da keinen Krieg. Ich glaube, das ist alles andere als ungefährlich, die Situation da momentan. Sie wissen, Flugzeugträger ist da, eine ganze Kriegsflotte wurde dahin geschickt, Bomber wurden dahin geschickt und letztendlich ist das so ein bisschen wie beim Boxer. Ich komme mal näher an dich ran und warte darauf, na los, schlag mich doch. Und dieser eine Schlag, wenn der kommt, haben die Amerikaner kaum eine Alternative, als zurückzuschlagen, weil sie es auch so gesagt haben, werden wir attackiert, schlagen wir zurück. Und da braucht es nicht mal irgendwie quasi der große Angriff aus Teheran sein, sondern es reicht, wenn irgendein Milizenführer sich entscheidet, ach, es wäre vielleicht lustig, ein paar Amerikaner hops zu nehmen oder es wäre vielleicht lustig, mit einem Schnellboot mal eben auf einen Flugzeugträger loszuschießen. Ich glaube, das ist relativ gefährlich und deswegen, um die von mir selbst gestellte Frage zu beantworten, droht da ein Krieg? Kann durchaus sein.
Ist sehr hypothetisch, aber glaubst du, wenn Trump nicht mehr da ist, ob in 2 Jahren oder in 6 Jahren, dass Amerika zurückkehrt zu dem, wie es vor Trump war? Oder glaubst du, es hat auch unheimlich viel in der Gesellschaft und in der Politik verändert?
Berechtigte Frage und ich glaube, du kannst das Rad nicht mehr unbedingt zurückdrehen, weil es alles schriller geworden ist, alles heftiger geworden ist, die Ellbogen sind kräftiger geworden. Ich hatte letztens ein Interview mit Anthony Scaramucci geführt. Sagt der Name noch was? Das ist ein interessanter Typ, weil der war genau 11 Tage lang Kommunikationsdirektor im Weißen Haus und wurde nach 11 Tagen wieder rausgeschmissen. Hat mich dann unter anderem gefragt, ich weiß gar nicht, in welchem Kontext es war, ob ich dann katholisch oder evangelisch sei oder überhaupt an Gott glaube. Er glaube ja an Gott, sei aber geschieden. Und es ging von einem Punkt zum nächsten. Trotzdem wahnsinnig interessant. Der erzählte dann anschließend auch noch über Steve Bannon. Sagt der Name euch was? Einigen bestimmt. Der war lange Zeit quasi Wahlkampfmanager von Donald Trump und anschließend einer seiner engsten Berater. Ein wahnsinnig konservativer, wenn man es vorsichtig formulieren will. Mann, ein ziemlicher Hardliner, wahrscheinlich eher rechts, ich weiß nicht, ob rechtsextrem, der jetzt in Europa ziemlich viel mitmischt. Und von dem erzählte eben dann Anthony Scaramucci, dass der wahnsinnig schlau sei, wahnsinnig smart, intelligent, gefährlich gleichzeitig. Aber, und dann kam er zum Aber, der Mann ist auch der Grund, warum ich, Anthony Scaramucci, an Gott glaube. Und ich sage ja, interessant, vielleicht noch kurze Erklärung dazu. Ja, der ist zwar klug, aber der ist hässlich und Gott hat ihn hässlich gemacht. Und da weiß ich, es gibt Gerechtigkeit auf dieser Welt. Okay, ist jetzt mal ein Statement, hat er mir noch, das erzähle ich jetzt mal nicht weiter, noch erzählt, wer aus dem Beraterstab und wer aus den diversen Ministerien angeblich schwul sei, wer Affären hat und so weiter. Das sind Dinge, die ich, glaube ich, nicht weiter erzählen darf, aber das war mal interessant. Und das ist übrigens auch die Art und Weise, wie wir Informationen größtenteils bekommen, weil Zugang zum Weißen Haus ist weiterhin schwierig. Ne? Als ausländischer Journalist hast du letztendlich nicht viel zu melden, weil man einfach uninteressant ist für Donald Trump. Manchmal kriegt man eine Akkreditierung, wenn es eine Pressekonferenz gibt, manchmal gibt es keine. Das heißt, du gehst dann vor allem eben zu Wahlkampfveranstaltungen gehst du hin oder du versuchst halt einen Draht zu Leuten zu kriegen wie Scaramucci oder anderen im Verteidigungsministerium. Kenne ich ein, zwei Leute, als damals die Luftschläge gegen Syrien losging, da kam ich dann einen Anruf vorher und sagte, heute Nacht solltest du nicht schlafen gehen. Und so versucht man sich halt Informationen zu besorgen. Nicht ganz einfach, weil ganz einfach ausländische Medien oder Reporter für die Administration ziemlich unwichtig sind. Das ist tatsächlich die einzige Chance, glaube ich, für die Demokraten, die Wahlen zu gewinnen. Und wir haben das ja schon bei den Zwischenwahlen, bei den Midterms erlebt, dass da die Wahlbeteiligung deutlich höher war. Die Wahlbeteiligung vor allem auch unter den Frauen deutlich höher war. Und der Kampf, glaube ich, auch so um die Wähler wird in den ganzen Suburbs entschieden. Also viele Frauen, mehr als 50% aller Frauen, der weißen Frauen zumindest, haben damals ja Donald Trump die Stimme gegeben. Es gibt jetzt da leichte Verschiebungen. Also das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo die Demokraten angreifen werden und angreifen müssen. Ich tue mich ein bisschen schwer zu sagen, okay, diesmal wären es 65%. Aber das ist ähnlich wie auch in Deutschland, dass viele Politik verdrossen sind. Aber das ist, glaube ich, das Gute an Trump, dass alle sich an dem Mann irgendwie reiben. Entweder die finden ihn super und sagen, klasse, was er macht, oder es gibt Leute, die ihn hassen. Ne? Und das ist wirklich abgrundtiefer Hass, den es gibt. Es gibt eigentlich wenig in der Mitte. Also es gibt so Wechselwähler und so weiter. Sehr, sehr kleine Anzahl. Deswegen bin ich weiter der Meinung, wird es für die Demokraten unheimlich schwierig, dass die Wahlbeteiligung höher ist als in den Jahren zuvor. Das glaube ich allerdings schon. Und das merkt man halt überall. Und das ist tatsächlich positiv, dass die Leute sich mit Politik befassen. Ne? Also die interessieren sich dafür, weil sie sich über irgendwas aufregen, die gehen demonstrieren und so weiter. Also insofern kann man ihm ja eigentlich nur ein Kompliment machen. Ist ein Riesenunterschied. Da komme ich jetzt wieder zu Green Bay zurück. Das ist jetzt zwar so ein bisschen in Richtung Medien, wo wir alle da ausgebuten, ausgepfiffen wurden. Dann anschließend bin ich draußen, laufe da mit meiner Kamera rum. Und Fake News, die ich nur einmal dann bin, offensichtlich, die Leute stürzen sich auf dich und fragen, wo bist du denn her? Worum geht's? Was kann ich sagen? Und du hast keinen erlebt. Ich hatte da auch wieder keinen erlebt, der gesagt hat, nee, mit euch will ich nicht reden. Und immer dann, wenn du auch noch sagst, du bist aus Deutschland, dann ist es immer so, oh ja, mein Opa kommt ja aus Deutschland, mein Uropa kommt ja aus Deutschland. Ich kann noch ein bisschen Deutsch und das geht ständig so. Also Deutsche sind extrem hoch im Kurs. Und ich glaube, da können auch die Amis ganz gut unterscheiden zwischen Zölle und NATO, und die Deutschen wollen da nicht richtig mitmachen, wollen kein Geld ausgeben, und dem Deutschen als solchen. Also wenn das so ein bisschen die Frage war, kann man noch guten Gewissens in die USA reisen? Ja, man ist hoch willkommen und man glaubt immer noch, dass wir alle Sauerkraut essen, sei es drum. Ich sage dann, ja, ich liebe auch Sauerkraut, esse ich auch jeden Tag, bei uns gibt es nichts anderes. Also das funktioniert noch sehr, sehr gut, und insofern muss man sich da, glaube ich, keine Gedanken machen. Anders ist es halt Tatsache mit Trump und den Deutschen, der hält die EU ohnehin für einen ganz komischen Haufen, wo nicht ganz klar ist, warum die alle irgendwie zusammen Entscheidungen treffen müssen. Das ist irgendwie für ihn wahnsinnig suspekt. Und der hat ja auch eine deutsche Vergangenheit. Das war ganz lustig, übrigens letztens im Weißen Haus, ich weiß nicht, ob es einer mitbekommen hatte, da ging es auch wieder um NATO und die Militärausgaben von Deutschland. Da sagte er, ja, die geben nicht genug Geld aus, das sind ja gerade nicht mal 1% des Bruttoinlandsprodukts, auch eine falsche Zahl. Und wie ihr alle wisst, mein Vater kommt ja auch aus Deutschland. Stutzten alle Journalisten so ein bisschen, weil sein Papa kommt nicht aus Deutschland, es war der Großvater, der irgendwann aus Deutschland gekommen ist, aber sein Vater nicht. Donald Trump bringt da manche Sachen ein bisschen durcheinander, vergisst auch was. Aber das ist vielleicht auch das Thema Lügen. Das ist ganz interessant. Ich glaube nicht, dass er bewusst lügt, sondern ich glaube einfach, dass er drauf losklappert. Also der redet und redet und redet, und manches stimmt und manches stimmt nicht und manches stimmt so halb, und irgendwas schießt ihm in den Kopf und dann wird es halt einfach rausgepustet und dann ist es halt draußen, und nach mir die Sintflut, da rede ich auch nicht mehr drüber, und die Leute akzeptieren das dann auch wieder. Green Bay, Wisconsin. Die Washington Post hat so einen Lügen-Tracker sozusagen, und innerhalb von 80 Minuten, also 83 Minuten Rede, ist er auf sage und schreibe 61 Lügen und Unwahrheiten gekommen. muss man erstmal schaffen, ne? Aber ich meine, die Leute akzeptieren es, wie es ist, akzeptieren ihn als Wahrheit, Twitter als Wahrheit. 40% aller Trump-Wähler beziehen ihre Nachrichten allein von Fox News. Und Fox News ist letztendlich auch ein Trump-Sender. Also insofern ist das seine eigene Wahrheit, die er da kreiert. Er kann damit gut leben und die Leute können damit auch gut leben. Ich könnte jetzt auch mal wieder den Spieß umdrehen und würde Sie mal bitten, mir, sagen wir mal, 5 Kandidaten der Demokraten zu nennen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich höre mal Namen. Biden. Jetzt ist noch Sanders, haben wir 2 von insgesamt 24. Warren, Elizabeth Warren, genau. Nee, die möchte nicht, die bleibt, die ist ja auch schon gefühlt 120 Jahre alt, de facto 80. Die bleibt quasi Sprecherin des Repräsentantenhauses. Aber das ist, und da muss jetzt niemand von Ihnen denken, boah, bin ich schlecht informiert. Den meisten Amerikanern geht das, glaube ich, genauso. Also die Namen, die gerade genannt wurden, Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, dann kommt vielleicht noch Beto O'Rourke, kennt man vielleicht noch. Aber wenn ich mit solchen Namen daherkomme wie Amy Klobuchar, kennt keine Sau, um es deutlich zu sagen. John Delaney, jetzt der Bürgermeister von New York, macht noch mit. Ich glaube, also das wird alles reduziert, es werden weniger. Irgendwann sehen Leute ein, dass sie da chancenlos sind. In den Umfragen führt Joe Biden ziemlich deutlich sogar vor Bernie Sanders. Das ist jetzt auch so, wenn man sich das anschaut, ein 75-Jähriger, der in den Umfragen vor einem 76-Jährigen liegt. Beide sind seit gefühlten 250 Jahren dabei. Joe Biden, klar, wissen wir alle, war Vizepräsident, war 30 Jahre im Senat und der hat einfach mal das Problem alt und er ist schon wieder Establishment. Also das ist schon wieder, da kommen wir wieder dahin zurück, wo wir unter Obama waren. Deswegen haben da viele Trump-Wähler, glaube ich, ein Problem damit. Ich habe eine ganze Reihe von Kandidaten jetzt erlebt. Beto O'Rourke aus Texas, der Mann, der ist super, der ist so ein begnadeter Redner, der ist wie Barack Obama, der ist klug, der hat Ahnung, der kann die Leute fesseln. Weiß nicht, ob der den Bekanntheitsgrad hinkriegt, um dann wirklich überall wählbar zu sein. Oder Pete Buttigieg, kennt man hier wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Ein toller Typ, 37 Jahre alt, Afghanistan-Veteran, spricht 7 Sprachen fließend, Norwegisch unter anderem, weil er was über ein Buch gelesen hatte von einem norwegischen Autoren und dann beschlossen hat, ist ja interessant, aber schöner wäre es ja eigentlich, das in der Ursprungssprache zu lesen. Also lese ich, also werde ich mal eben Norwegisch lernen. Hat er gemacht, toller Typ und kann auch gut reden. Der hat, und ich sage das komplett wertungsfrei, damit Sie mich nicht missverstehen, ein großes Problem. Er ist offen schwul. So, würde man in Deutschland sagen, ja, so what? Wahrscheinlich in den USA ist das nicht der Fall. Der ist verheiratet, hat einen Partner, den er auch immer auf der Bühne hat. Und das ist für viele toll und für viele akzeptabel in Amerika, aber für viele, no way. Gehst du nach Wisconsin, gehst du nach Illinois, gehst du nach Arkansas, da dann Menschen sagen, ein offen bekennender Schwuler wird Präsident, der als First Lady und First Husband dabei hat, keine Chance. Deswegen meine persönliche Meinung, so sehr ich es ihm gönne und so sehr ich glaube, dass er einer der geeignetsten Kandidaten wäre, der wird es nicht machen. Also unterm Strich bleibt es, glaube ich, dabei wahrscheinlich Joe Biden. Dann kommt es wieder darauf an, und damit komme ich zum Ende, wer denn Vizepräsidentschaftskandidat wird. Wenn er zum Beispiel Kamala Harris wählen würde, glaube ich, wäre das ein gutes Duo, weil er alt und weiß sozusagen, sie ist eine farbige, 54 Jahre alt, also noch relativ jung, Mutter kommt aus Jamaika, Papa hat indianische Wurzeln. Und das wäre so ein Duo, wo man sagen würde, okay, da kann man Trump-Wähler vielleicht ein paar abspenstig machen, da kann man aber auch die Afroamerikaner mit einsammeln, die Latinos mit einsammeln. Das wäre vielleicht ein Duo, was Donald Trump das Wasser reichen könnte. Gute Frage, nächste Frage, aber es ist in der Tat so, dass das Pendel immer extrem ausschlägt. Ne? Das eine, dann stürzt man sich rein und die Amerikaner, die ticken einfach so, ich will mal was Neues haben, egal ob das jetzt das Haus ist, das reiße ich ab, baue was Neues. Auto schmeiße ich weg, hole mir ein neues. Präsident, der eine war super, der war sehr links, aber wollen wir nicht mehr, ich will was Neues, also total rechts. Ohne jetzt in die Glaskugel schauen zu können, die Antwort wäre, um es kurz zu machen, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, ja, ja. Wenn du dir Feinde machen willst, bei einer Dinner-Konversation, fang mit dem Thema an. Und du wirst sehr schnell merken, dass es eisig wird. Ne, wenn du halt sagst, wenn du deine deutsche Meinung vertrittst, dann merkst du ja schnell, oh, da sind nicht alle meiner Meinung, also halte ich besser meine Klappe. Ich hatte das damals, weil ich auch vor 2 Jahren erzähle das gern nochmal, Nachbarn von uns, sehr demokratisch. Sarah würde jedes Mal die Demokraten wählen, egal wer da ist. Ihre Schwester, die wohnt in Pennsylvania, durch und durch Republikanerin. Wir haben es geschafft, nach der Wahl 2016 über 3 Monate komplett Funkstille zu haben. Weil sie sich einfach wahnsinnig zerstritten hatten beim Thema Trump, haben sie nicht mehr miteinander gesprochen, haben sich nicht mehr getroffen. Inzwischen haben sie die stille Vereinbarung getroffen. Wir sprechen wieder miteinander, aber nicht über Politik. Also das ist immer noch dasselbe Spielchen. Ganz, ganz dünnes Eis. Jo, ich sage auch danke. Ich soll eigentlich nicht mehr weiterreden, rede jetzt noch ganz kurz weiter. Immer schön, hier zu sein. Wenn Christina mich in 2 Jahren wieder hierher holt aus den USA, ich freue mich immer in Deutschland zu sein und freue mich mal bei euch zu sein, weil mir das immer Spaß macht, wenn ich das Gefühl habe, ich gucke nicht nur in eine Kamera und keine Ahnung, ob mir da jemand zuhört. Hier hatte ich den Eindruck, die meisten haben mir zugehört und fanden es auch ganz interessant und dafür bedanke ich mich auch ganz herzlich.
Und um noch Werbung kurz für dich zu machen, falls es jemanden gibt, der dem Podcast noch nicht folgt. Es gibt einen Podcast namens Inside USA, da könnt ihr eben alle 2 Wochen irgendwo nur zuhören und mal über die neuesten Entwicklungen da etwas erfahren.